Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Curling-WM in Edmonton beschäftigt uns jetzt wieder hier bei meinsportradio.de. Das Finale steht fest und es kommt tatsächlich zur Neuauflage und zum Duell zwischen Kanada und Schweden zum bereits dritten Mal bei diesem Turnier. Natürlich was ganz Besonderes, aber eine Partie, die einiges zu bieten hat und die sicher auch dann einiges an Spannung zu bieten hat, vor allen Dingen Wiedergutmachung auf Seiten der Schweden. Und wie die Schweden es geschafft haben, sich dann doch noch ins Finale zu spielen, nachdem sie ja das erste Playoff-Spiel gegen die Kanadier verloren hatten, das klären wir jetzt mit unserem Experten, dem Eurosport-Kommentator, mit Christopher Bartsch, ehemaliger Olympia-Curler. Hallo Christopher.
Moin moin.
Ja, Christopher, die Schweden und die Kanadier, wir haben gestern drüber gesprochen, gesagt, na, es könnte schon, sieht schon gut aus, dass es wirklich zur Neuauflage kommt. So ist es dann auch wirklich gewesen. Zunächst haben sich die Schweden durchsetzen können. Nee, sie haben verloren gegen die Kanadier natürlich. Die USA haben sich dann im ersten Playoff-Spiel verabschiedet gegen die Schweiz. Und die Schweizer, die haben sich dann im Semifinale mit den Schweden gemessen. Und da haben sich die Schweden dann durchgesetzt. Lass uns die beiden Spiele nochmal der Reihe nach durchgehen. Die Schweizer zuerst gegen die USA mit 11-4 sehr, sehr deutlich gewonnen.
Ja, sehr deutlich. Die Leistung war überragend. Da hat man gemerkt, warum tatsächlich die Schweizer auch mit unter anderem hier als Halbfinalteilnehmer so ein bisschen prognostiziert wurden. Ja, sie haben die USA an die Wand gespielt. Die hatten eigentlich nicht wirklich eine Chance und das Spiel war dann auch früher zu Ende. Ja, man hat dann so ein bisschen nach der Partie gedacht, wenn sie so nochmal spielen, dann wird's für die Schweden aber ganz schön schwer. Ja, und dann kam ja auch dieses sogenannte Halbfinale. Und leider haben sie da im Backend nicht ganz so an die, also Position 3 und 4, nicht ganz so an die Leistungen anknüpfen können, die sie im Spiel zuvor gezeigt haben. Hatten natürlich auch nicht viel Zeit, sich zu regenerieren. Und die Schweden, die haben bis auf vielleicht am Anfang, haben sie fast ein perfektes Spiel abgeliefert. Auch die Prozente, die waren unfassbar gut. Weit oben in den 90ern oder ich glaube Niklas Edi mit 88% am Ende ja auch knapp dran an den 90ern. Also auch die haben wieder gezeigt, sie haben auf jeden Fall das Zeug dazu, die Kanadier zu schlagen. Die Frage ist, ob sie es jetzt im Finale nochmal wirklich schaffen, diese Leistung aufs Eis zu bringen.
Hm. Du hattest die kurze Regenerationszeit von Peter de Kroos und seiner Mannschaft angesprochen. Wie viel macht das wirklich aus? Wie auslaugend ist so ein Spiel? Oder ist es, zwei Spiele in so kurzer Zeit zu haben?
Ja, es ist schon auslaugend, weil man ja einfach 3 Stunden hochkonzentriert auf dem Eis steht. Das ist so die mentale Fitness, die man mitbringen muss, die dann auch so Leute wie Peter de Kroos betreffen, die die ganze Zeit das Spiel lenken, strategisch, taktisch, die das Eis lesen die ganze Zeit, die Überlegungen der Spielzüge machen und dann sich immer wieder auf ihre eigene Aufgabe fokussieren. Und von der körperlichen Fitness ist es insbesondere für Valentin Tanner den Zweier, sag mir mal den Namen nochmal schnell, den ist es auf jeden Fall, wer auch immer, ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr kräftezehrend. In dem Fall Claudio Petz natürlich, der die Hauptwischarbeit macht, der jetzt auf der 3 spielt. Ja, weil sie einfach immer im Intervall immer wieder voll Power geben, um den Stein dann die richtige Fahrt mitzugeben. Und das über 3 Stunden, wir haben das mal so ein bisschen gemessen in so einem 8-Endspiel, gar nicht mal im 10-Endspiel, da verbraucht man schon so seine 1500 Kalorien, im 10-End dann entsprechend mehr und die Jungs, die sind wirklich fit. Trotzdem, man ist dann ausgelaugt. Also gerade Claudio Petz, wenn man sich den mal so in so einer Übertragung anschaut, der schwitzt. Also da sind Schweißperlen auf der Stirn. Dann hat er wieder seine eigenen Steine zu spielen, muss sich also wieder koordinativ beweisen und sich fokussieren, auch mental. Und dann ist er wieder als Wischer im Dienst. Und dieses Wechselspiel, das ist sehr, sehr aufreibend. Und daher ist man über 3 Stunden schon ganz schön kaputt. Und dann muss man wieder ein bisschen runterfahren, um diese Anspannung dann runterzubringen, um dann eben in diesem Wettkampfmodus wieder drin zu sein, wenn es dann zählt, knapp 2 Stunden später, wenn sie dann nochmal eben in so ein Halbfinale müssen.
Und jetzt steht eben das Finale an. Die Schweden treffen dort auf die Kanadier. Die Kanadier, die konnten sich das Ganze ja bequem dann angucken. Was ist für die, oder was ist jetzt generell für einen Finalisten jetzt besser? Kalt zu sein, sich das Ganze entspannt anzugucken, weil so richtig entspannt werden die ja wahrscheinlich trotzdem nicht sein, denn das Finale, das ist ja doch was, was sicherlich auch in den Köpfen drin ist, oder eben aus dem Wettkampfmodus zu kommen wie die Schweden.
Ja, die dürfen dann an dem in der Zeit dazwischen auch einmal zum Training aufs Eis. Das dürfen sie schon. Niklas Edin hat es auch nach dem Spiel gesagt, das Eis hat sich zum 1-2-Spiel jetzt im Halbfinale nochmal deutlich verbessert. Es war vielleicht nicht ganz so viel Frost auf dem Eis, also nicht ganz so viel Luftfeuchtigkeit. Dadurch waren die Geschwindigkeiten etwas konstanter, etwas einfachere Draws zu spielen. Das ist schon wichtig, dass man das irgendwie drin hat. Und natürlich kommt es nachher wieder darauf an, wie sind die Eisverhältnisse im Finale. Mhm. Aber ein Team wie das Team um Brad Guju, die haben so viel schon auf der Tour gespielt, die haben so viele Finals schon gespielt in irgendwelchen Slams. Die sind das gewohnt, sich auch dann wieder so richtig zu aktivieren und in dem Spiel hellwach zu sein. Also wäre es jetzt ein Team, was deutlich unerfahrener ist, dann gebe ich dir recht, dann ist das sicherlich ein Nachteil. Bei denen wirkt er sich aber nicht so stark aus.
Mhm. Und die Kanadier und die Schweden, die haben ja schon zweimal bei dem Turnier ihre Klingen gekreuzt, beziehungsweise ihre Besen gekreuzt. Jetzt kommt es also zur dritten Auflage. Für die Schweden natürlich genauso wie für die Kanadier viel Lehrmaterial, was man aus diesen beiden ersten Spielen mitnehmen kann. Wie ist denn da jetzt die Ausgangsposition? Was können die Schweden aus diesen ersten beiden Spielen mitnehmen, um die Kanadier jetzt vielleicht dann im dritten Spiel zu besiegen und zu sagen, alle guten Dinge sind drei?
Ich glaube, sie wissen das eigentlich schon, was sie spielen müssen, denn beide Teams sind ganz schön nah dran an der Perfektion, ein Curling-Spiel zu bestreiten. Das macht es so hoch attraktiv und deshalb kann ich wirklich nur jedem Curling-Enthusiasten empfehlen, sich so ein Spiel unbedingt anzusehen. Geht darum, sich zu fokussieren und einfach die Steine zu bringen, wenn sie gefordert sind. Man hat in solchen Spielen, in diesen ganz hochklassigen Spielen, bekommt man seine Chancen, auch wenn es wenige sind, um mal zwei zu machen oder mehr zu machen oder ein Zweierhaus des Gegners zu verhindern. Nur man muss sie dann auch nehmen, wenn sie da sind. Und das wird nachher den großen Unterschied ausmachen, wer in den entscheidenden Situationen dann die besseren Steine bringt. Und das ist dann mehr eine mentale Frage als so ein Erfahrungswert, den man gegen so eine Mannschaft mitgenommen hat. Weil das ja das Schöne beim Curling ist, selten ist eine Situation genauso wie die andere, sondern es ist immer ein Müh anders, ein Zentimeter hier mehr, ein Zentimeter mehr da. Insofern kommt es nachher darauf an, wer die Big Shots macht.
Und wer macht heute Abend die Big Shots?
Ja, also sagen wir so, ich habe es ja am Anfang der Woche auch schon gesagt, deswegen will ich mich da auch jetzt nicht umwerfen lassen. Ich bleib dabei, Kanada, das ist auch der einfachste Tipp, wenn man die Round Robin gesehen hat und die Spiele, wie sie bisher verlaufen sind. Aber es ist mit Sicherheit der würdigste Gegner für die Kanadier, der da jetzt im Finale steht mit Team Schweden. Und also es wird enger werden als im 1-2-Spiel, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Weil einfach Niklas Edin mit Sicherheit alles, was er hat, in die Waagschale wirft und weil er ein cooler, abgebrühter Typ ist.
Also wir werden es verfolgen und dann natürlich besprechen hier und morgen hört ihr dann die Auflösung bei uns hier auf meinsportradio.de. Da werden wir dann auch das Finale zusammen mit Christopher noch einmal Revue passieren lassen. Christopher, für heute vielen Dank und schönen Sonntag.
Ich danke auch und für mich von meiner Seite aus nochmal der Hinweis, wer Lust hat, heute Nacht um 3 Uhr auf YouTube World Curling TV eintippen, dann finden Sie das bestimmt. Wer Lust hat und heute Nacht nichts Besseres zu tun hat, der ist herzlich eingeladen, da mal einzuschreiten.
Passt doch ganz gut. Erst Golf Masters aus Augusta live auf meinsportradio.de hören und dann quasi nahtlos zum Curling rüber switchen, wahrscheinlich ein Stündchen. Ist da dann noch eine kleine Unterbrechung oder kann man ja einen kleinen Powernap halten und dann eben sich Curling auch noch reinziehen. Das wird doch ein tolles Sportprogramm in der Nacht. Christopher, danke.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.